HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Er hat es wieder getan. Erst erkannte er Jerusalem als Israels Hauptstadt an, dann zog er sich aus dem verheerenden Iran-Deal zurück und nun tut er etwas historisch ebenso Wichtiges. Er erkennt Israels Herrschaft über die Golanhöhen an. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of
distinction, a real big spender. Eine Änderung des Status der Golanhöhen noch dazu unter Umgehung des Sicherheitsrats wäre ein direkter Verstoß gegen UN-Resolutionen.
Man kann nicht erwarten, dass die Türkei und andere islamische Länder schweigen werden oder dass sie sich bei so einem sensiblen Thema vor vollendete Tatsachen stellen lassen. Wir können nicht zulassen, dass die Besetzung der Golanhöhen anerkannt wird.
Das ist ein herber Rückschlag für das Völkerrecht und wird sicher Schule machen, vor allem bei den Russen. Wir versuchen, sehr klare Stoppschilder aufzustellen für die Russen, beispielsweise bei der Annexion der Krim. Und das, was Trump dort macht, ist wirklich ein Schlag gegen diese Stoppschilder.
Es ist ganz deutlich, dass dies ein Versuch ist, Benjamin Netanyahu bei diesem nicht leichten Wahlkampf zu helfen. In seiner Partei wird uns gesagt, dass weitere Geschenke von Trump auf Netanyahu warten.
Geschenke für einen Freund. Es geht um den Golan. An seinen Hängen gedeihen Obst und Gemüse, Wildkräuter und Wein. Weingüter laden zum Verkosten des koscheren Rebensaftes ein. Nirgendwo in Israel ist die Landschaft grüner, die Luft besser, vor allem im schwülen israelischen Sommer. Ein traumhafter Wanderweg beginnt am Mount Hermon und endet am See Genezareth. 4 bis 7 Tage werden dafür veranschlagt. Im Winter sind die Golanhöhen ein beliebtes Skigebiet. Es ist ein Paradies auf Erden. Auf den ersten Blick. Der zweite fällt auf die gelben Schilder, die vor nicht geräumten Minen warnen. Überbleibsel des 6-Tage-Krieges von 1967. Israel besetzte das Gebiet und annektierte es 1981. International wurde die Landnahme nie akzeptiert. Umso erstaunlicher der Vorstoß Donald Trumps. Per Twitter verkündete er, nach 52 Jahren sei es für die USA Zeit, Israels Souveränität über den Gebirgszug anzuerkennen. Ein schönes Wahlgeschenk für Benjamin Netanyahu, genannt Bibi. Seine Wiederwahl am 9. April ist nämlich alles andere als sicher. Das ist uns ein Tag wert, über große Geschenke, über Bibi, Donald und über den Golan. Wir fangen mit dem an, der per Twitter Weltpolitik macht und den Weltfrieden gefährdet. Immer mal wieder mit Donald Trump. Seine Ankündigung hat auch in den USA zu Kopfschütteln und auch Zustimmung geführt. Unser USA-Kollege Thorsten Teichmann, der lange Zeit auch als Korrespondent in Israel gearbeitet hat, traf sich unter anderem mit J Street, eine jüdisch-amerikanische Lobbyorganisation, die dem liberalen bzw. linksliberalen Spektrum zugeordnet wird. Und erstaunlicherweise kritisiert ihr Sprecher den Präsidenten.
Der Status der Golanhöhen schien für die US-Politik bis vor wenigen Wochen kein besonders dringendes Thema. Vielmehr gab es in Washington seit Jahrzehnten Einvernehmen über speziell dieses von Israel besetzte Gebiet, zumal seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs, sagt Logan Bayroth. Es ist nicht falsch anzuerkennen, wie wichtig das Gebiet für Israels Sicherheit ist. Und tatsächlich hat keine US-Administration Israel aufgefordert, sich zurückzuziehen und das Gebiet aufzugeben. Bayroth ist Sprecher einer Organisation liberaler jüdischer Amerikaner. Sie heißt J Street. Er sagt, die Entscheidung von Präsident Trump, die Golanhöhen als Teil des israelischen Staates anzuerkennen, sei ein Bruch internationalen Rechts. Der US-Präsident und dessen Anhänger sprechen dagegen von strategischen Überlegungen. Vergangenes Wochenende erklärte Trump im Fernsehsender Fox Business, warum er die bisherige Haltung der US-Außenpolitik ändert. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es war eine schwierige Entscheidung. Es ist so wie mit dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem. Das habe ich auch entschieden. Mit den Golanhöhen ist es das Gleiche. Es geht um Souveränität, Sicherheit, regionale Stabilität. Trumps Politik findet Unterstützer in Washington. Der frühere Senator Joe Lieberman von der Demokratischen Partei dankte Trump für die Entscheidung. Lieberman hält im Interview mit der Seite Breitbart News ebenfalls strategische Gründe für ausschlaggebend. Er warnte vor Irans Einfluss entlang der Waffenstillstandslinie auf dem Golan. Der Moment ist entscheidend, weil Iran eine ständige Präsenz mit eigenen Truppen dort aufbaut, mal abgesehen von den Terroristen der Hezbollah-Organisation, die Iran dort unterstützt. Das Magazin The Atlantic schreibt, die Initiative für die Anerkennung geht auf Senator Ted Cruz aus Texas zurück und auf den Präsidentenflüsterer Senator Lindsey Graham. Graham war Mitte März in Israel. Zur Reise gehörte auch ein Besuch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu auf den Golanhöhen. Ich werde in den US-Senat zurückkehren und mit Senator Cruz den Versuch starten, den Golan als Teil Israels anzuerkennen. Jetzt und für alle Zeit. Denn es wäre ein strategischer Albtraum für Israel, dieses Gebiet aufzugeben. Und wem würde man es übergeben wollen? Graham spielte damit auf die gefährliche Lage in Syrien an. Aber das stand nicht zur Debatte. Wie gesagt, kein amerikanischer Politiker wollte Israel aktuell dazu drängen, die Besatzung des Golan zu beenden. Stattdessen hätten Trump und Außenminister Pompeo jetzt gezeigt, dass die USA es akzeptieren, wenn Verbündete einseitig fremdes Staatsgebiet annektieren, klagt Logan Bayroff. Und das bedeutet, wenn du das Gebiet im Krieg erobert hast und du bist auf unserer Seite, dann ist es deins. Die Kritiker der Trump-Administration zweifeln an der strategischen Notwendigkeit der Entscheidung. Sie werfen dem Präsidenten vor, er habe Wahlkampfhilfe für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu geleistet. Dieses Prinzip gibt der israelischen Regierung jetzt eine Art Vorwand, um letztendlich auch andere Teile des besetzten Gebietes zu annektieren, genauer gesagt im Westjordanland. Das klingt wie ein Widerspruch zu anderen Spekulationen in Washington, nämlich dass Präsident Trump nach der Wahl in Israel seinen Plan für eine Lösung des Nahostkonflikts vorlegen will.
Trumps Twitter-Botschaft und die Reaktionen darauf in den USA. Jenseits des Wahlkampfgeschenkes an Benjamin Netanyahu, der am 9. April wiedergewählt werden will, stellt sich die Frage nach den Motiven des amerikanischen Präsidenten. Schon beim Umzug der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem stellte sich die Frage, ob hinter seinen Ankündigungen ein Plan stehe. Wenn man dem Gedanken folgt, dann ist die logische Konsequenz daraus die de facto Anerkennung der völkerrechtswidrigen Annexion der Golanhöhe durch Israel. Professor Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Hat Trump einen Plan?
Ja, das ist die große Frage, die sich nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit stellt, die ganze Welt stellt sich das und auch wir Politikwissenschaftler rätseln immer mehr. Man kann so ein bisschen so ein Muster erkennen, dass er sehr unkonventionell agiert. Er richtet sich nicht nach dem, was man auf der internationalen Ebene etabliert hat, Völkerrecht, Multilateralismus, wir haben das in der Handelspolitik auch schon gesehen, wird bei ihm alles in Frage gestellt und das sieht so ein bisschen so aus, als würde er, um irgendwelche Ziele zu erreichen, einfach mal was raushauen, um zu gucken, ob sich dann irgendwas ergibt. Das hat er mit Nordkorea auch versucht. Das Ganze ist aber nicht durchdacht, nicht durchplant und sehr gefährlich.
Und meist ergibt sich ja auch was. Zumindest kommen viele Reaktionen darauf. Möglicherweise treiben den amerikanischen Präsidenten aber nur die innenpolitischen Interessen um. Welche könnten das denn sein?
Naja, wenn man sich das Timing anguckt, Sie hatten auf der einen Seite schon in dem Bericht auch angesprochen, dass es um den Wahlkampf in Israel geht, aber auch in den USA setzt eigentlich schon jetzt der Wahlkampf für 2020 ein. Und da geht es zum einen, wenn man anguckt, dass er das genau in dem Moment getwittert hat, wo die Mueller-Berichte übergeben worden sind. Da haben einige wieder vermutet, es ging wieder um so eine Ablenkung im öffentlichen Diskurs und das gelingt Trump auch immer sehr gut. Aber auf der anderen Seite versucht er natürlich auch bestimmte Wählergruppen anzusprechen. Und da ist momentan, kann er damit vielleicht punkten, weil die Demokraten momentan ein bisschen gespalten sind in der Frage der Unterstützung Israels. Da gibt es jetzt in der Partei immer eine größere Gruppe, die sich auch für Palästina stark macht. Und wenn Trump hier eindeutig Position bezieht, dann kann er vielleicht bestimmte Wählersegmente ansprechen. Und das könnte ihm helfen 2020.
Eine Bemerkung der muslimischen grünen Abgeordneten Ilhan Omar, die amerikanische Außenpolitik werde von Israel gesteuert, wurde kürzlich als antisemitisch aufgefasst. Und schon hat Trump dann gleich gestichelt, die Demokraten seien eine Anti-Israel-Partei. Wie sehr sind sie das denn?
Ja, traditionell waren die Demokraten das überhaupt nicht. Da gab es immer eine große Unterstützung für Israel. Aber wir sehen momentan eine gespaltene demokratische Partei. Wir haben jetzt auch bei den Zwischenwahlen sehr viel junge, sehr vom linken Flügel der Partei kommende Kandidaten gesehen, die erfolgreich in den Wahlen waren. Auch die erste Muslime, die dann ins Repräsentantenhaus eingezogen sind. Und die artikulieren sich sehr kritisch gegenüber der Politik Israels. Und das wird dann im öffentlichen Diskurs dann immer gleich in die antisemitische Schiene umgedeutet. Da ist es dann schon schwierig, die Politik Israels zu diskutieren, zu kritisieren, ohne sich diesem Verdacht auszusetzen. Aber hier hat sich die Demokratische Partei durch diese Kritik auch wieder so ein bisschen in der öffentlichen Debatte in die Defensive manövriert. Und das nutzt Trump jetzt aus und stichelt nach.
Und er könnte die Partei noch weiter spalten?
Ja, das ist seine Strategie. Da weiß er, da nur so kann er gewinnen. Wenn eine nicht geeinte demokratische Partei in den Wahlkampf geht und sich im Vorwahlkampf mit extrem linken und moderaten Kandidaten selbst zerfleischt, dann kann er nur davon profitieren.
Mit Benjamin Netanyahu hat Trump natürlich auch einen potenten Partner für sein israelfeindliches Bündnis. Wie sehr spielt dieser Aspekt eine Rolle auf der Suche nach den Motiven?
Ja, das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Er macht eine klare Politik gegen den Iran. Er braucht starke Verbündete da. Das hat er mit Saudi-Arabien auch schon versucht. Jetzt versucht er das mit Israel. Aber da sieht man auch wieder, dass es keine kohärente Strategie ist, weil er jetzt natürlich durch diese extreme Unterstützung Israels eigentlich die arabischen Staaten wieder stärker zusammenrücken lässt. Das merkt man auch an der gemeinsamen Front, die Kritik, die aus der ganzen Region jetzt gegen diese Entscheidung artikuliert wird. Also hier wirkt das alles nicht sehr durchdacht und man hat auch schon wieder aus dem Außenministerium gehört, dass die gar nicht darüber groß informiert gewesen seien, dass er diese Entscheidung trifft. Also da kommt viel bei ihm aus der Hüfte geschossen und dann hofft er, dass es irgendwie Resultate bringt.
Jeder amerikanische Präsident möchte ja in die Geschichtsbücher eingehen. Dem einen gelingt es mehr, dem anderen weniger, aber alle kommen irgendwie rein. Trump hat ein Jahrhundert Deal versprochen und meint damit einen israelisch-palästinensischen Frieden. Damit ist er zwar noch nicht so weit von den Geschichtsbüchern entfernt, vermutlich wird ihm dieser Coup aber zumindest mit der derzeitigen Strategie kaum gelingen.
Ja, das wird schwierig, weil er jetzt wirklich alles auf eine Seite gesetzt hat. Nicht nur auf eine Karte, sondern alles auf Israel gesetzt hat. Mit zwei Entscheidungen und Palästina überhaupt nicht mehr eigentlich bei ihm eine Rolle spielt. Es gibt einige Experten in den USA, die sagen, vielleicht ist das aber auch ein Vorteil. Man hat bislang immer versucht, die Palästinenser einzubinden in die Verhandlungen. Und da hat sich nie was Großes ergeben. Und jetzt sind sie sehr isoliert und in der Defensive. Und jetzt müssen sie sich vielleicht bewegen. Und dann könnte das was bewirken. Aber das setzt wieder voraus, wenn man das so durchdenkt, dass es wirklich eine sehr ausgefeilte Strategie der Trump-Administration ist. Und das kann ich schwerlich glauben.
Und die haben Sie am Anfang bestritten.
Genau.
Professor Christian Lammert, haben Sie herzlichen Dank. Und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück und vertiefen den Gedanken der großen Geschenke. Wir schreiben das Jahr 802. Franken und Sarazenen kämpfen unerbittlich um die politische und religiöse Vormachtstellung. Und in dieser angespannten Lage schickt der Kalif von Bagdad seinem Widersacher Karl dem Großen ein gewaltiges Geschenk als Zeichen des Friedens, einen Elefanten. Der Jude Isaak und sein sächsischer Sklave Tankmar sollen das Tier unversehrt nach Aachen bringen.
Dort stand er. Ein Schatten in der Nacht und pflückte mit dem Rüssel Blätter von den Büschen. Der schwache Lichtschein aus dem Tempel genügte gerade noch, um erkennen zu können, wie geschickt das Tier die Extremität ein- und ausrollte, wenn es die Ernte in seinem Maul verschwinden ließ. Kein Rucken des Kopfes, kein Rollen der Augen, kein Peitschen des Schwanzes wies darauf hin, dass der Elefant Notiz von den Männern nahm. Vielleicht will er sich einfach zu keiner Regung herablassen, überlegte Tankmar. Isaak schien seine Gedanken erraten zu haben. »Und Abul Abbas ist nicht nur groß, er trägt auch den Namen eines Herrschers. Begegne ihm also mit Respekt.« »Ein Herrscher? Dieser Abul Abbas soll ein König sein? Herr, ich verstehe nicht.« Isaac lachte. Nein, er gebietet nicht über Menschen. Unter den Tieren mag ihm die Stellung eines Fürsten zukommen, aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Sein Name hingegen gehörte tatsächlich einst einem König. Abul Abbas As-Saffah war der erste Kalif aus der 3. Dynastie der arabischen Kalifen, der Abbasiden-Dynastie. Aber warum heißt der Elefant so wie ein Kalif? Eine gute Frage, die mehr als eine Antwort verdient. Man könnte meinen, Harun al-Rashid wollte seinen Ahnen ehren, indem er symbolisch ein Tier nach ihm benannt hat. Ein Tier, das viele erstrebenswerte Attribute in sich vereint. Größe, Kraft, Klugheit, Besonnenheit und vieles mehr. Aber ich kenne den Kalifen. Er ist ein Schelm. Meiner Meinung nach muss es ihm eine diebische Freude bereitet haben, den Namen seines großen Vorfahren an einen plumpen Dickhäuter zu binden und diesen dann aus dem Land zu jagen, als Haustier für den Herrscher der Feinde.
Dirk Husemann, ein Elefant für Karl den Großen, später mehr davon. Große Geschenke, Bibi, Donald und der Golan, sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wildblumen und Wildkräuter wachsen auf dem Golan. Wein, Obst und Gemüse werden dort angebaut. Das Hochplateau ist vulkanischen Ursprungs. Es liegt zwischen dem See Genezareth und der syrischen Hauptstadt Damaskus. Der Berg Hermon thront im Norden und ist über 2800 Meter hoch. 60 Kilometer Länge misst der Golan, 25 Kilometer in der Breite. Warum dieses Gebiet militärstrategisch so wichtig ist, erklärt uns Thorsten Schweinhardt.
Mit einem Vulkanausbruch vor 4 Millionen Jahren fing alles an. Durch die vulkanischen Aktivitäten formte sich das basaltische Hochplateau, das heute als Golanhöhen bekannt ist. Schon der Neandertaler hat auf diesem Boden seine Spuren hinterlassen. Auch im Alten Testament werden die Golanhöhen erwähnt. Es wird berichtet, wie die Israeliten diesen Landstrich von den Amoritern eroberten. Archäologisch gesichert ist, dass die jüdische Besiedlung der Golanhöhen in der Antike begann. Zeloten, Widerstandskämpfer gegen die römische Herrschaft, errichteten im Golan eine Basis, die sich allerdings nicht lange hielt. In der Folge gehörten die Golanhöhen erst zum römischen, später zum byzantinischen Kaiserreich. Durch den Druck der Großmächte verschwand nach und nach die jüdische Bevölkerung aus dem Golan. Schon ab dem Mittelalter begannen sich dafür verstärkt Araber und Drusen anzusiedeln. Die Golanhöhen erlebten viele wechselnde Dynastien, fielen mal an Abbasiden, dann an Seldschuken und dann wieder an Kurden. In der ganzen Zeit blieb das Golangebiet jedoch muslimisch geprägt. Erst um 1900 begann eine neue jüdische Siedlungswelle. Als nach dem Ersten Weltkrieg der Nahe Osten von den europäischen Großmächten aufgeteilt wurde, fiel der Golan letztlich an Frankreich und dessen Mandatsgebiet Syrien. Das hatte gravierende Folgen für die Besiedlung, denn im Unterschied zu Großbritannien siedelte Frankreich in seinem Mandatsgebiet keine jüdische Bevölkerung an. Alle bis dahin bestehenden jüdischen Siedlungen in den Golanhöhen wurden daraufhin wieder geräumt. Im Sechstagekrieg von 1967 kam es dann schließlich zur Besetzung der Golanhöhen durch Israel. Etwa 120.000 Araber wurden während und nach dem Sechstagekrieg aus dem Golan vertrieben. Zwar gelang es dem syrischen Militär im Yom Kippur-Krieg 1973, Teile des Golans wieder unter seine Kontrolle zu bringen, doch eroberte Israel diese Gebiete im Verlauf des Krieges rasch wieder zurück. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen forderte Israel wiederholt auf, die besetzten Gebiete an Syrien zurückzugeben. Stattdessen weitete Israel 1981 per Dekret seine Gesetze und seine Verwaltung auch auf das Gebiet der Golanhöhen aus. Das bedeutete faktisch die Annexion des Golan. Die Weltgemeinschaft reagierte darauf überwiegend mit scharfer Kritik. Der UN-Weltsicherheitsrat erklärte das Gesetz für null und nichtig. Der Golan ist für Israel vor allem aus militärstrategischen Gründen von so großer Bedeutung. Syrische Artilleriestellungen könnten von den Golanhöhen aus problemlos große Teile des nördlichen Israel mit Raketen beschießen, was Syrien vor der Besetzung auch praktiziert hat. Doch auch die für Israel so existenzielle Frage der Trinkwasserversorgung hängt stark mit den Golanhöhen zusammen. Das Grenzgebiet zu Syrien ist gleichzeitig Quellgebiet für den See Genezareth, der eines der wichtigsten Trinkwasserreservoirs Israels darstellt. Die Angst, Syrien könne vom Golan aus das lebenswichtige Trinkwasser kontaminieren oder Israel anderweitig von der Wasserzufuhr abschneiden, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor im Streit um die Golanhöhen. Heute siedeln im Golangebiet rund 20.000 jüdische Israelis. Der hügelige Basaltboden bietet ideale Bedingungen für den Weinanbau. Die Vulkane, aus denen die Golanhöhen einst entstanden, sind längst erloschen. Zur Ruhe kommt dieses Fleckchen Erde aber trotzdem nicht.
Die Golanhöhen, 1967 von Israel erobert und 1981 annektiert, aber völkerrechtlich immer noch Syrien zugehörig. Donald Trump hat nun angekündigt, dies ändern zu wollen. Tim Assmann in Tel Aviv, wie ist diese Ankündigung in Israel aufgenommen worden? Knallten im Lande die Sektkorken?
Politisch gesehen knallten sie ganz sicher. Parteiübergreifend unter den jüdischen israelischen Parteien kann man sagen, ist das positiv aufgenommen worden. Es gibt keine nennenswerte politische Kraft in diesem Spektrum, die eben dagegen wäre oder das auch nur hinterfragen würde. Man muss dazu wissen, dass für die Israelis der Golan sowieso elementarer Bestandteil Israels ist, vollkommen egal, wer das anerkennt oder nicht. Die Israelis sagen, wir gehen da nicht mehr weg, das gehört uns, das bleibt bei uns. Das wird auch so wahrgenommen als Teil des Landes. Auf dem Golan selber, denke ich, dürften einige Weinflaschen entkorkt worden sein, zumindest von den rund 20.000 jüdischen Israelis, die dort leben. Denn der Golan ist ja auch das bekannteste Weinanbaugebiet, zumindest was israelische Produktion angeht. Völkerrechtlich bleibt das Ganze eben syrisches Gebiet. Und dementsprechend haben sich auch nicht alle auf dem Golan gefreut, muss man sagen. Die drusische Bevölkerungsgruppe dort, rund 25.000 Menschen, so Pi mal Daumen, da gibt es eben viele Leute, ich habe das auch selber bei Besuchen erlebt, die ganz und gar nicht der Meinung sind, dass sie Teil Israels sind, und zwar jetzt auch mal abgesehen von irgendwelchen Anerkennungen, sondern die sich als Syrer sehen. Auch so viele Jahre nach der Besatzung, nach der Eroberung durch Israel, da sprechen zum Beispiel auch junge Leute gar nicht fließend Hebräisch. Also unabhängig davon, was Donald Trump in Washington entscheidet, hat sich für viele auf dem Golan selber an der Faktenlage am Boden nichts geändert.
Mit seinem Tweet, die Golanhöhen unter der Souveränität Israels anerkennen zu wollen, hat Donald Trump Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ja ein ganz großes Wahlgeschenk bereitet. Am 9. April wird in Israel gewählt. Denn die Generalstaatsanwaltschaft, die jahrelang ermittelt hat, will Netanyahu nun anklagen wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrugs. Was wird ihm im Einzelnen vorgeworfen?
Zu enge Beziehungen zu Unternehmern, muss man sagen. Netanyahu war zeitweise auch Kommunikationsminister seines Landes. Und in dem gravierendsten Fall, in dem es hier geht, wird ihm also vorgeworfen, wettbewerbsrechtliche Entscheidungen zugunsten des größten Telekommunikationsunternehmens des Landes getroffen zu haben. Und davon profitierte der Haupteigner dieses Unternehmens in Millionenhöhe. Und im Gegenzug soll eine Nachrichtenwebsite, die zu dem Firmenkonglomerat gehört, positiv über die Netanyahus berichtet haben. Das soll der Deal gewesen sein. Bestechlichkeit lautet hier der Vorwurf. Ähnliche Absprachen zwischen dem Premierminister und einem großen Zeitungsverleger soll es auch noch gegeben haben. Das ist dann der zweite Fall. Und schließlich geht es noch um Luxusgeschenke, die Netanyahu von Unternehmern angenommen haben soll. Das alles sind in der Summe Vorwürfe, die schon relativ schwer wiegen. Im Einzelnen betrachtet wären wahrscheinlich die Luxusgeschenke nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Aber vor allem der Fall mit dem Telekommunikationsunternehmen wiegt schwer und wird Netanyahu, das ist die Einschätzung, jetzt wohl auch auf die Anklagebank bringen.
Das wird nach der Wahl erst passieren und das ruft zwei Männer auf den Plan, die Netanyahu bei den bevorstehenden Parlamentswahlen besiegen wollen. Den liberalen Oppositionspolitiker Yair Lapid und den ehemaligen Armeechef Benny Gantz. Sie haben eine Allianz gebildet. Für was stehen die beiden eigentlich?
Ja, sie stehen für letztlich ein Ziel, Netanyahu wegzubekommen, so kann man das sagen. Das ist das Ziel, daher diese Allianz. Es tun sich Kräfte zusammen, die jetzt nicht so ganz große Schnittmengen haben oder nicht nur Schnittmengen, sagen wir mal. Yair Lapid ist politisch im Zentrum zu verantworten, hat politischen Erfolg in den vergangenen Jahren vor allem damit gehabt, dass er eben den säkularen Juden versprochen hat, mehr gegen Bevorzugung der Ultraorthodoxen zu unternehmen. Stichwort Wehrpflicht zum Beispiel. Lapid hat sich immer dafür eingesetzt, dass auch Ultraorthodoxe in der israelischen Armee dienen müssen. Benny Gantz ist jemand, der, ich würde mal sagen, rechts des Zentrums leicht steht in seinen Positionen, über die man aber so viel auch noch nicht weiß. Benny Gantz großer Vorteil ist, er war Armeechef und das ist der politische Markenkern, der hier in Israel dazu führen kann, dass man Premierminister wird, denn Sicherheitspolitik ist das zentrale Thema bei den Israelis. So treffen sie ihre Wahlentscheidung und diese sicherheitspolitische Kompetenz müssen andere Politiker beweisen, ehemaligen Generalstabschefs wie Benny Gantz wird das von vornherein zugesprochen. Auch deswegen liegt diese Wahlallianz um Lapid und Gantz eben auch schon relativ weit vorne in den Umfragen.
Das heißt, das beherrschende Thema für die israelische Gesellschaft ist die Sicherheit des Landes?
Ja, tatsächlich. Das ist immer so gewesen. Und dafür gibt es natürlich, auch wenn man auf die Geschichte Israels guckt, geprägt durch Krisen, Kriege und Konflikte, sehr nachvollziehbar. Aber es gäbe viele andere Themen im Land, die wichtig wären. Die Lebenshaltungskosten sind hoch, die Armut im Land ist auch relativ hoch. Israel gibt im Vergleich zu anderen so entwickelten Ländern relativ wenig aus für sozialstaatliche Aufgaben und Wohlfahrt. Man schätzt, dass ungefähr ein Fünftel der israelischen Familie und Familien unter dem Armutsniveau liegt. Kinderarmut ist hoch. Das Gesundheitssystem und das Bildungssystem haben Probleme. Das sagen einem die Leute auch auf der Straße. Aber wenn man sie dann eben fragt, was ist für euch das Wichtigste, wenn ihr dann euer Kreuzchen macht? Dann wird gesagt, wir brauchen einen starken Anführer. Es muss um die Sicherheit des Landes gehen. Wir brauchen jemanden, der uns hier durch die Stürme führen kann letztlich. Und daran wird entschieden, wer gewählt wird. Und das war immer Benjamin Netanyahus starker politischer Markenkern. Und genau hier ist er jetzt eben in diesem Feld gefährdet durch den Ex-Armeechef Gantz.
Was würde sich im Land verändern, wenn der nächste Regierungschef Benny Gantz hieße?
Nun, darüber weiß man wenig, weil er programmatisch dann doch meistens relativ vage bleibt. Was er aber sagt, ist, dass er einen möchte. Die israelische Gesellschaft, die zuletzt doch stark gespalten war, politisch gesehen in rechts und links, zwei Lager, die sehr feindselig miteinander kommunizierten, in säkular und ultraorthodox, blickend auf die jüdische Religion, in arm und reich natürlich. Und all diese Unterschiede, diese Klüfte will Benny Gantz überbrücken. Er sagt, er möchte auch mehr fürs Gesundheits- und Bildungssystem tun. Das sind alles die Ankündigungen im Wahlkampf. Sicherheitspolitisch muss man sagen, nimmt auch er das Wort Zwei-Staaten-Lösung mit Blick auf den palästinensischen Konflikt nicht in den Mund. Sagt, die Siedlungsblöcke müssen gestärkt werden in den besetzten Gebieten. Will das Jordantal auf jeden Fall als östliche Grenze behalten. Also ich denke, das sind... Da ist man sehr im Unklaren, was dann konkret eine Regierung Benny Gantz machen würde.
Und bringen wir das Gedankenspiel noch zu Ende. Was wäre, wenn Netanyahu noch einmal die Wahl gewinnen würde?
Ich denke, wir werden weitersehen, dass sich Israel einrichtet, im Status quo einerseits Besatzungsmacht zu sein und andererseits eben das auch diese Herrschaft sozusagen auch auszubauen. Es wird auf palästinensischer Seite natürlich befürchtet, dass Donald Trump nach der Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt, nach der Anerkennung des israelischen Anspruchs auf die Golanhöhen, möglicherweise eben auch die großen Siedlungen im besetzten Westjordanland, die sogenannten Siedlungsblöcke, als israelisch anerkennen könnte. Das würde natürlich einer Lösung des Konfliktes hier entgegenstehen und würde die Spannungen möglicherweise verschärfen.
Tim Aßmann aus unserem ARD-Studio in Tel Aviv, ich danke Ihnen. Ein Wahlgeschenk für seinen Freund, diesen Gedanken des großen Geschenks, hat auch der Kalif von Bagdad und schenkt Karl dem Großen zur Versöhnung einen Elefanten. Überbringer sind Isaak und Tankmar, die im nächsten Teil dieser Geschichte in eines der Lager von Karl kommen, aber es läuft nicht ganz so glatt, wie es laufen soll mit dem Tier.
Der Kaiser ist nicht hier. Vor zwei Tagen kam ein Bote mit beunruhigenden Neuigkeiten aus dem Süden. Die Sarazenen rüsten sich zum Krieg. Sie brennen Klöster und Dörfer nieder, diese Hunde. Und der Kaiser? Ihr kennt ihn. Alles muss er selbst in die Hand nehmen. Er ist den Berg hinabgeprescht wie ein Racheengel und mit einer Schar Berittener gen Arl gezogen. So war alles vergebens. Isaak erschlaffte wie eine abgelegte Tunika. Der Franke legte ihm eine Hand auf die Schulter. Er wird schon zurückkehren. Da entdeckte er Abul Abbas. Was bei allen schartigen Säbeln der Sarazenen verfolgt euch? Die Gänsekeule fiel zu Boden. Ein Elefant. Stumm sprach Fulcher das Wort nach. Abul Abbas ist ein ausgesprochen sanftes Tier, wenn man ihn nicht zu sehr reizt. Kommt, führt mich und meine Diener ins Lager. Richtig, bei Braten und Wein wird es sich trefflich erzählen lassen. Ein letzter Blick voller Skepsis traf den grauen Riesen, dann schritt Fulcher voraus und gebot, ihnen zu folgen. Der Elefant zog die Menschen an wie wasserdurstiges Vieh. Kaum war Abul Abbas in Sichtweite, strömte Volk zusammen und bildete eine dichte Traube um ihn. Tankmar drängte seinen Zelt dazwischen die Menschen und den Elefanten und schlug die Hände beiseite, die Abul Abbas berühren wollten. Irgendwie gelang es Fulcher, die Leute zu beruhigen und den Elefanten gemeinsam mit den Pferden an einen entlegenen Hang zu führen. Isaak musste nicht erst auf die Kostbarkeit des Tieres hinweisen, damit Fulcher eine Wachmannschaft abstellen ließ.
Der Tag in H2 Kultur, in dem heute große Geschenke eine große Rolle spielen. Wenn ein Staat eine Region annektiert, die er in einem Krieg eingenommen hat, dann setzt er sich über geltendes internationales Recht hinweg. Dafür gibt es einige Beispiele in der Geschichte. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher in den Südatlantik auf die Falklandinseln. Hunderte kleine und kleinste Inselchen mit vielen Vogelarten und Schafherden. 1982 besetzte Argentinien dieses Gebiet. Daraufhin dampften wochenlang Großbritanniens Flotten gen Falkland und es begann tatsächlich die große Schlacht um die kleinen Inseln.
Die Briten erfahren vom argentinischen Überfall auf die Falklandinseln am Freitagabend, dem 2. April 1982, in den 18 Uhr Nachrichten.
In the past few minutes, the Foreign Secretary Lord Carrington has said Argentina's military forces have occupied the capital of the Falkland Islands, Port Stanley. He said Britain.
Vor wenigen Minuten teilte Außenminister Lord Carrington mit, dass die Hauptstadt der Falklands, Port Stanley, von argentinischen Streitkräften besetzt wurde. Am Samstagmorgen eine Sondersitzung des britischen Unterhauses. Premierministerin Margaret Thatcher betont, die Falklands und die dazugehörigen Gebiete bleiben britisches Territorium. Kein Überfall und keine Invasion kann das ändern.
I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact.
Am Montagmorgen, dem 5. April, drei Tage nach der Invasion, verlassen die ersten Schiffe einer britischen Armada den Marinehafen Portsmouth. Unter dem Dröhnen ihrer Schiffssirene läuft der Flugzeugträger HMS Invincible aus. Jahrhundertelang sind die Schiffe der Royal Navy auf allen Meeren gesegelt. Für viele Briten wird die Tradition dieser Seefahrernation wieder lebendig. Für Margaret Thatcher geht es auch ums Prinzip. Die 2000 Bewohner der Falklands sind britisch, ihre Vorfahren um 1840 aus Schottland und Wales ausgewandert. Argentinier haben nie auf den Inseln gelebt. Das Motiv der argentinischen Militärdiktatur: die Generäle fürchten um ihre Macht. Mehr als 15.000 Menschen werden von der Diktatur umgebracht. Ende März demonstrieren mehr als 1 Million Argentinier gegen die Junta. Unter dem Druck der Proteste fällt der Befehl zur Invasion. Das innenpolitische Problem soll außenpolitisch gelöst werden. Die Rechnung geht auf. Nach der Besetzung der Falklands jubeln Millionen den Generälen zu. Was wirklich im Südatlantik geschieht, wird bruchstückhaft berichtet. Die einzigen Journalisten sind an Bord der Royal Navy Schiffe und unterliegen der Zensur. Ihre Berichte können nur über die Funkverbindungen der Militärs übermittelt werden. Der BBC-Reporter Brian Hanrahan wird berühmt mit einer Formulierung. Die argentinische Luftwaffe behauptet, sie habe britische Harrier abgeschossen. Ich darf nicht sagen, wie viele Flugzeuge bei dem Angriff dabei waren, sagt Brian Hanrahan, aber ich habe sie beim Start gezählt und ich habe alle bei der Landung gezählt.
I'm not allowed to say how many planes joined the raid, but I counted them all out and I counted them all back. Their pilots were unhurt.
Es ist ein blutiger Krieg. Ein britisches U-Boot versenkt das argentinische Schiff Belgrano. 382 argentinische Soldaten sterben. Trotz der schweren Bedingungen des arktischen Winters und der großen Entfernungen, am 22. Mai landen in der kleinen Bucht von San Carlos die ersten britischen Fallschirmjäger. Am 14. Juni 1982, 2,5 Monate nach dem Beginn der Invasion, teilt Premierministerin Thatcher im Unterhaus mit: Unsere Truppen haben die Außenbezirke von Port Stanley erreicht. Viele argentinische Soldaten werfen ihre Waffen weg.
Large numbers of Argentine soldiers threw down their weapons. They are reported to be flying white flags over Port Stanley.
Über Port Stanley wehen weiße Fahnen. Nach der Kapitulation der Invasionstruppen stürzt die argentinische Junta. Die Niederlage der Soldaten führt zum Sieg der Demokratie.
Thomas Schreiber berichtete, die Falklandinseln sind heute übrigens britisches Überseegebiet, das Argentinien nach wie vor für sich beansprucht. Auch dieses Beispiel zeigt, die Eroberung des Territoriums eines anderen Staates ist illegal, egal ob dieser Konflikt defensiv oder offensiv geführt wird. Und dabei sind wir wieder bei unserem aktuellen Beispiel, den Golanhöhen. Nach 52 Jahren ist es an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten die Souveränität Israels über die Golanhöhen uneingeschränkt anzuerkennen, so die Twitter-Botschaft des amerikanischen Präsidenten in der vergangenen Woche. Professor Thilo Maraun, Leiter der Forschungsgruppe Völkerrecht bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Golanhöhen sind syrisches Staatsgebiet und wurden im Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt. Das heißt, eine Anerkennung seitens der USA, wie jetzt geschehen, verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht.
In der Tat, die US-amerikanische Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen ist völkerrechtswidrig. Das ergibt sich aus zwei miteinander zusammenhängenden Rechtsnormen. Erstens das Annexionsverbot. Die Golanhöhen, das haben Sie gerade erläutert, wurden 1967 von Israel militärisch besetzt und 1981 durch ein israelisches Gesetz annektiert. Eine solche Annexion ist völkerrechtlich verboten. Sie verstößt gegen das Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen und gegen Völkergewohnheitsrecht. Dies hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit seiner im Übrigen einstimmig gefassten Resolution 497 von 1981 für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verbindlich festgestellt. Mhm. Das zweite ist die Norm, dass die Anerkennung von Rechtsverhältnissen, die unter Verstoß gegen das Gewaltverbot zustande gekommen sind, ihrerseits völkerrechtswidrig ist. Also wenn man eine völkerrechtswidrige Annexion anerkennt, ist das seinerseits ein Völkerrechtsverstoß. Das folgt aus dem Völkergewohnheitsrecht und wurde vom Internationalen Gerichtshof schon in seinem Namibia-Gutachten von 1971 bestätigt und seither in ständiger Rechtsprechung bekräftigt. Mhm.
Und wie begründen jetzt die USA diesen völkerrechtswidrigen Verstoß? Vermutlich gar nicht.
Den kann man nicht begründen, den Völkerrechtsverstoß. Mhm. Außer, dass man sagt, Machtpolitik bricht Recht.
Ja, nun ist die israelische Herrschaft über den Golan auch wiederum eine Tatsache. Also frage ich mal, warum sollte diese Realität nicht anerkannt werden?
Die Zeit mag manche Wunden heilen, sie macht aber in diesem Kontext aus Unrecht kein Recht. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte Israel schon mit Resolution 242 1967 ist der Gang aufgefordert, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Das hat er nach dem Yom Kippur-Krieg bekräftigt mit Resolution 338. Und die israelischen Siedlungen auf dem Golan hatte der Sicherheitsrat mit Resolution 446 und 452 von 1979 jeweils als illegal verurteilt. Auf dem Golan gilt deshalb das vertraglich im vierten Genfer Abkommen von 1979 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten geregelte und auch gewohnheitsrechtlich etablierte Recht militärischer Besetzung, aber nichts anderes, mehr nicht.
Das heißt also, die USA verstoßen gleich gegen mehrere UN-Resolutionen. Sie haben sie gerade perfekt aufgezählt. Der Bruch des Völkerrechts wird ja auf diese Art und Weise mit dem Segen der USA zur anerkannten Norm. Heißt das dann eigentlich, wenn man diesen Gedanken weiterentwickelt, dass es schwerfallen dürfte, künftig, um ein Beispiel zu nennen, die russische Einverleibung der Krim zu verurteilen?
Das wird möglicherweise den Vereinigten Staaten schwerfallen, der Bundesrepublik Deutschland hoffentlich nicht. Völkerrecht wird schließlich nicht nur von Russland und den USA gemacht. Mehr als 190 weitere Staaten wirken an der Entstehung, Entwicklung und Einhaltung des Völkerrechts mit. Wichtig ist es dabei, dass Staaten auf völkerrechtswidrige Vorgänge mit Protest reagieren. Und genau das hat der deutsche Vertreter im Sicherheitsrat am Montag in der Sitzung zur US-amerikanischen Anerkennung der Souveränität Israels über den Golan getan. Mhm.
Nun wird befürchtet, dass der amerikanische Freund demnächst das Westjordanland und offiziell Israel dann zuerkennt. Wäre das eigentlich völkerrechtlich gesehen ein noch größerer Eingriff?
Ich glaube, die Größe des Territoriums macht da keinen Unterschied. Das wäre genauso völkerrechtswidrig wie die Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen.
Nun sind auf dem Golan ja auch internationale Friedenstruppen stationiert, deren Mandat kürzlich noch verlängert wurde. Was passiert denn eigentlich mit denen?
Naja, dazu hat der Vertreter der USA im Sicherheitsrat am Montag klargestellt, dass deren Position durch die Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen jedenfalls nicht beeinträchtigt wird. Das ist ja eine der ältesten Beobachtertruppen, die es gibt. Seit 1974 sind dort von den Vereinten Nationen diese Beobachter für Truppenentflechtung stationiert und deren Mandat wurde im Dezember zuletzt für 6 Monate verlängert. 1000 Personen sind das in etwa und man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass jedenfalls deren Status zurzeit nicht zur Disposition steht. Mhm.
Welche Möglichkeiten gibt es denn nun, gegen den Verstoß des Völkerrechts vorzugehen und den amerikanischen Präsidenten zu stoppen?
Naja, dann muss man sich klar machen, dass Völkerrecht anders ist als innerstaatliches Recht. Das innerstaatliche Recht ist hierarchisch organisiert, nutzt Zwangsmittel und kennt in der Regel die Gewaltenteilung. Im Völkerrecht sprechen wir von einem staatenzentrierten Recht. Staaten haben die Rechtsetzungsgewalt inne. Sie sind zugleich die Unterworfenen des Rechts und sie sind für die Rechtsdurchsetzung zuständig. Und zusätzlich gibt es keine zwingende Gerichtsbarkeit im internationalen Recht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder Staat, der mit einer solchen Situation konfrontiert wird, auf völkerrechtswidrige Vorgänge mit Protest reagiert. Davon hängt halt letztlich das Funktionieren des internationalen Rechts ab.
Professor Thilo Maraun, Völkerrechtler an der Uni Gießen. Danke Ihnen. Wir tauchen noch mal ein in den Historienroman von Dirk Husemann mit dem Titel Ein Elefant für Karl den Großen. Isaac und Tankmar haben eine lange Reise mit dem Elefanten vor sich. Nun aber haben sie es geschafft und erreichen den beschenkten Karl und sein Gefolge.
Am folgenden Morgen platzte ein Dämon in die Andacht. Gerade intonierte Imma den letzten Vers des Kyrie von Sponitatis, unausgeschlafen, doch froh über den inbrünstig singenden Karl, als ein grässliches Geschrei den gesegneten Moment zerfetzte und sich die kniende Gemeinde in einen Haufen aufspringender Krieger verwandelte. Einer der kaiserlichen Kundschafter preschte heran, sprang aus dem Sattel und fiel vor Karl auf die Knie. Der Reiter war erregt und verwirrt und stammelte zusammenhanglose Worte. Doch für Erklärungen blieb keine Zeit, denn der Ankunft des Kundschafters folgte ein Bersten und Brechen, Stampfen und Trompeten, als wälze sich ein gewaltiges Sarazenenheer durch den Wald, geradewegs auf den kaiserlichen Trupp zu. Was dann unter den Bäumen hervorbrach, war so gewaltig, dass die fränkische Elitegarde die Schilde zu Boden warf, um die Hefte der Schwerter mit beiden Händen packen zu können. Imma bekreuzigte sich und sank auf die Knie. Das Monstrum, das da aus dem Wald getreten war, musste aus jenen fernen Ländern des Ostens hervorgekrochen sein, wo die Tore zur Unterwelt offen stehen sollten. Wie eine Gewitterwolke ragte es in den Himmel, jeder seiner Schritte klang wie Donnergrollen und strahlend weiße Zähne ragten wie Blitze aus seinem Maul. Ein langer Auswuchs inmitten des Kopfes und dunkle Augen schienen ihr die Abbilder einer teuflischen Verderbtheit zu sein. Der Kopf ragte hoch über den Soldaten in den Himmel und auf dem Rücken des Dämons ritten finstere Gestalten, deren Schwefelgestank ihr den Atem zu rauben schien. Jedenfalls erwartete sie das. Dann blieb Immas Blick an einer der Gestalten hängen. »Adelind«, rief sie ungläubig und winkte der Novizin zu, die auf dem Rücken des Monstrums saß und ihr zulächelte. »Adelind«.
Und das Ende der Geschichte steht geschrieben in Ein Elefant für Karl den Großen, geschrieben hat ihn Dirk Husemann, erschienen 2015 im Bastei-Lübbe Verlag. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Donald Trumps Twitter-Botschaft verletzt nicht nur alle Regeln der Diplomatie, sondern, wie wir eben gehört haben, auch internationales Völkerrecht. Diese geplante Grenzverschiebung erbost Israels Nachbarn. Der Iran spricht von Kolonialismus. Syrien beantragte eine Dringlichkeitssitzung. Und auch in Russland stößt der Vorstoß auf Ablehnung. Aus Moskau Christina Nagel.
Der Tweet des US-Präsidenten hat auch im Kreml für Kopfschütteln gesorgt. Solche Aufrufe, warnte Putins Sprecher Dmitri Peskow, könnten die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten gefährlich destabilisieren. Auf jeden Fall aber dienen sie nicht dem Ziel, eine Lösung im Nahost-Friedensprozess zu finden. Im Gegenteil. Für Russland, daran ließ die politische Führung keinen Zweifel, sind und bleiben die Golanhöhen Teil Syriens. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa nannte Trumps Vorstoß im russischen Fernsehen schlicht unverantwortlich. Eine Änderung des Status der Golanhöhen, noch dazu unter Umgehung des Sicherheitsrats, wäre ein direkter Verstoß gegen UN-Resolutionen. Nicht der erste, wie sie fast suffisant anmerkte, und wohl auch nicht der letzte, der internationalem Recht und langjährigen außenpolitischen Positionen der USA widerspreche. Es ist eine undankbare Aufgabe, die tagtäglichen Aussagen von US-Politikern, die offizielle Posten bekleiden, zu kommentieren. Sie ändern ihre Position häufiger, als früher Handschuhe bei Bällen gewechselt wurden. In diesem konkreten Fall allerdings hofft der Kreml auf einen erneuten Sinneswandel. Noch, so Putins Sprecher Peskow, sei es ja nur ein Aufruf. Und dabei, mahnte er die US-Führung, sollte es auch besser bleiben.
Bislang nur ein Aufruf und keine Strategie? Immerhin hat Donald Trump schon seit langem einen, Zitat, großartigen Friedensplan für den Nahen Osten angekündigt, der allen in der Region etwas bringen werde, sagte er. Das von Israel einseitig ausgeweitete Gebiet des annektierten Jerusalem gehört jetzt schon dazu. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Donald Trump bringt nicht nur die Türkei, das syrische Regime, den Iran und die Hisbollah gegen sich auf. Stärkt er diese Kräfte vielleicht sogar, weil er ihrer anti-israelischen und anti-amerikanischen Propaganda neue Nahrung gibt?
Ja, davon muss man wohl ausgehen, denn all diese Gruppierungen und politischen Gegner Israels sehen sich natürlich gestärkt und bestätigt in ihrer Auffassung, dass es keinen Sinn macht, mit den USA, die nach wie vor die maßgebliche Ordnungsmacht in der Region ist, zu verhandeln. Die USA haben den Atomvertrag mit dem Iran aufgekündigt, haben völkerrechtswidrige Sanktionen, auch sekundäre Sanktionen gegenüber dem Iran verhängt. Sie haben ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, jetzt die Anerkennung der israelischen Annexion der Golanhöhen. Das alles ist ja ein Signal, enthält ein Signal an die verschiedenen Konfliktparteien in der Region, dass Israel wie auch die USA sich außerhalb internationaler Rechtsnormen sehen und die Region nach ihrem eigenen Gutdünken gestalten können. Das ist jedenfalls die Botschaft, die ankommt. Und das Ergebnis ist natürlich, dass die ohnehin bestehenden Schwierigkeiten und Konflikte in der Region dadurch nicht entschärft werden, sondern neue Nahrung erhalten.
Dazu kommen wir gleich. Die Golfstaaten haben die Äußerungen Trumps bereits bedauert und betont, der Golan bleibe syrisch. Das heißt, Trump schwächt auch ohne Not seine arabischen muslimischen Verbündeten?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, denn in der Tat, genau so ist es. Saudi-Arabien ist der engste Verbündete der USA und Israels in der Region. Gemeinsam ist ihnen die Ablehnung iranischer Politik. Und Saudi-Arabien hat ebenso wie die USA und andere Akteure maßgeblich im Krieg in Syrien dafür Sorge getragen, dass aufständische Gruppierungen, darunter viele Dschihadisten, Waffen und Geld erhalten für ihren Kampf gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und nun sieht sich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman genötigt, diese Entscheidung der USA zu verurteilen, obwohl er ihr engster Verbündeter ist und obwohl er ein großer Widersacher ist von Bashar al-Assad. Das ist natürlich ein Geschenk für den syrischen Herrscher.
Und immerhin ist dies alles erst eine Ankündigung. Hat diese Entscheidung dennoch eine Sprengkraft für den gesamten Nahen Osten?
Am Status quo ändert sich erst einmal nichts, denn die Faktenlage ist ja ohnehin schon seit 1967 gegeben. Es ist aber interessant, und das wird den wenigsten bewusst sein, dass eigentlich alle israelischen politischen Führer hinter den Kulissen immer mit der syrischen Führung verhandelt haben, selbst in schwierigsten Zeiten, als es überhaupt keine Kontakte zwischen Syrien und Israel gab. Man hat doch in Genf, bei den Vereinten Nationen in New York oder in Genf verhandelt über eine Rückgabe der Golanhöhen an Syrien. Und das gilt auch für Benjamin Netanyahu. Auch er hat Geheimgespräche mit Bashar al-Assad, dem syrischen Herrscher, geführt, noch bis zum Ausbruch des Krieges 2011, 2012. Danach sind diese Kontakte eingefroren worden. Es ist also mitnichten so, dass es hier keine Bewegung gäbe oder dass Israel die Golanhöhen aus Sicherheitsgründen, wie gerne behauptet wird, behalten müsse. Die Verhandlungen jetzt zwischen der Regierung Netanyahu und der syrischen Führung waren so weit gediehen, dass man sich fast einig gewesen wäre. Dann kam der Krieg dazwischen und vor allem war Syrien bereit, den Einfluss Irans in Syrien zurückzudrängen. Das war die Forderung Israels, der man im Begriff stand zu entsprechen. Aber der Krieg und die jetzige Anerkennung des Status quo führen natürlich dazu, dass die Syrer jetzt erst recht sich dem Iran und Russland zuwenden werden.
Wir haben heute schon am Anfang der Sendung über die Motive von Donald Trump gesprochen, aber Sie haben in einem Interview, Herr Lüders, mit dem Deutschlandfunk erwähnt, da gäbe es offenkundig unter der Erde der Golanhöhen im großen Umfang Öl, das entdeckt wurde. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist interessant, darauf zu verweisen, weil eben alles mit allem zusammenhängt, politische und wirtschaftliche Motive. Natürlich geht es um Vorherrschaft, um Dominanz. Es sind 2015 umfangreiche Erdölvorkommen unter dem Boden des Golans entdeckt worden. Und es gibt seit mehreren Jahren nun Versuche, die Erdölexploration dort voranzutreiben. Das alles ging bislang nicht, weil ja eben der völkerrechtliche Status nach wie vor nicht gesichert ist, der Golanhöhen. Aber durch diese Anerkennung des Status quo durch die USA haben jetzt Firmen die Möglichkeit, entsprechend die Exploration vorzunehmen. Und diejenige Gruppierung, die wahrscheinlich den Zuschlag für die Erdölexploration bekommen wird, ist die Genie Energy Company. Das ist eine Firma aus den USA, aus New Jersey. Und wenn man sich einmal anguckt, wer da im Aufsichtsrat sitzt, das ist wirklich sehr interessant, denn es ist ein schöner Hinweis darauf, wie Politik auf dieser Ebene funktioniert. Man findet dort also Dick Cheney im Aufsichtsrat, der ehemalige Vizepräsident der USA unter Bush, dann Rupert Murdoch, der Medien-Tycoon, aber auch James Woolsey findet sich dort, der vormalige CIA-Direktor. Und es darf natürlich in diesem Zusammenhang auch nicht der Schwiegersohn des US-Präsidenten Trump fehlen, nämlich Jared Kushner, der ebenfalls enge geschäftliche Interessen hier unterhält.
Und gut bekannt ist offenbar ein guter Freund ist auch von Herrn Netanyahu. Erst Jerusalem, dann der Golan. Müssen die Palästinenser nun fürchten, dass die USA unter Trump auch bereit sein könnten, einer Annektierung der von Israel besetzten Gebiete zuzustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Das wird der logische nächste Schritt sein. Erst die Anerkennung Ost-Jerusalems als Teil israelischen Staatsgebietes mit dem symbolischen Umzug der US-Botschaft dorthin. Jetzt die Anerkennung der Annexion der Golanhöhen durch Israel. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass das Westjordanland, das biblische Judäa und Samaria als legitimes israelisches Gebiet ausgewiesen werden dürfte. Zumindest die großen israelischen Siedlungsblöcke dort. Und das bedeutet de facto, dass es einen palästinensischen Staat nicht mehr geben wird. Die Palästinenser sind im Grunde genommen in einer verzweifelten Situation. Sie sind die historischen Verlierer des Konfliktes mit Israel. Sie werden ihren eigenen Staat voraussichtlich nicht bekommen oder bestenfalls nur einen Rumpfstaat, der weder ökonomisch noch politisch lebensfähig ist. Und sie haben überhaupt keine politische Perspektive. Wenden sie Gewalt an, gelten sie als Terroristen, setzen sie auf Verhandlungen, wie das ja die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah seit Jahren tut, erhalten sie von israelischer Seite nichts. Sie sind wirklich, man kann sagen, ein verlorenes Volk. Und auf Dauer geht das aber alles nicht gut. Man darf nicht vergessen, dass die demografische Entwicklung zugunsten der Palästinenser verläuft. Und es gibt heute schon mehr nicht-jüdische Israelis zwischen Mittelmeer und Jordanfluss als jüdische Bewohner. Und das bedeutet natürlich perspektivisch, dass Israel ein Land sein wird, in dem eine Minderheit an jüdischer Bevölkerung über eine Mehrheit an nicht-jüdischer Bevölkerung herrscht. Und dass dieses Modell wahrscheinlich nicht funktionieren wird, das ist zumindest zu erwarten. Es hat jedenfalls in Südafrika ein solches Modell nicht funktioniert.
Michael Lüders, haben Sie vielen Dank. Große Geschenke, Bibi, Donald und der Golan, das war uns ein Tag wert. Nachzuhören wie immer als Podcast auf hr-info ab 22 Uhr in der Wiederholung und als ARD Audio-App. Vielen Dank für Ihr Interesse. Einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.